Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
Eine kleine, erlauchte Gesellschaft war da in Rom zusammengekommen, um die neuen Hexameter des Dichters zu hören. Und man hatte einiges auf sich genommen, denn solche Lesungen konnten von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen gehen. Auch war das Werk noch keineswegs vollendet. Doch Kaiser Augustus ließ es sich nicht nehmen, sich immer wieder von Vergil persönlich die neuesten Verse aus der Aeneis vortragen zu lassen.
Hunc geminas nunc flecte, acies hanc adspice gentem romanosque tuos. Hierher nun wende die Blicke, hier, dieses Volk sieh an. Und deine Römer.
Im alltäglichen Gespräch galt er als zurückhaltend, ja sogar als ungebildet. Doch wenn Vergil sein Geschriebenes zum Besten gab, langsam und eindrücklich, verzauberte er sein Publikum. Und Augustus dürften die nächsten Zeilen geschmeichelt haben.
Dieser Mann, der ist es, der dir, du hörst es immer wieder, verheißen wird, Caesar Augustus, der göttliche Sohn. Goldene Zeiten wird er für Latium bringen, all überall in den Landen, die einst Saturnus beherrschte.
Aeneas streift mit der Seherin Sibylle durch die Unterwelt. Dort trifft er auf seinen verstorbenen Vater Anchises, der ihm 700 Jahre Geschichte des Römischen Reichs weissagt. Vom Aeneas-Sohn Ascanius Iulus bis zu Augustus.
Hier sind Caesar und all die Nachkommen des Iulus, die dereinst auffahren werden zum hohen Himmelsgewölbe.
Octavia, Schwester des Augustus, saß ebenfalls unter den Zuhörern. Die nächsten prophetischen Worte des Anchises waren für sie, im wahrsten Sinne des Wortes, umwerfend.
Schau nur, wie herrlich Marcellus, geschmückt mit der erbeuteten Rüstung, einhergeht und wie er, der Sieger, alle anderen Männer überragt. Tu eris Marcellus. Du wirst Marcellus sein.
Marcellus, ihr kürzlich verstorbener Sohn in der vergilschen Unterwelt? Octavia fiel, wie es der Vergil-Biograf Aelius Donatus beschreibt, aegre fossilata esse. Sie fiel vor Rührung in eine schwere Ohnmacht.
Augustus ließ das nicht ganz vollendete Werk sofort nach dem Tod Vergils veröffentlichen. Die Aeneis avancierte zum antiken Bestseller. Sie wurde zum Nationalepos. Und das Epos fand Eingang in die Schulen und in die Herzen der Römer.
Man lernte nicht nur große Teile der Aeneis auswendig, man benutzte das Opus Summum auch als Orakel- und Lebenshilfebuch. Vor einer wichtigen Entscheidung schlug der Ratsuchende eine beliebige Stelle der Aeneis auf und versuchte, aus der Textpassage herauszulesen, wie wohl Aeneas in seiner Lage gehandelt hätte.
Schnell wurden die ersten Kommentare zur Aeneis geschrieben, denn viele Stellen waren auch den antiken Lesern rätselhaft und erläuterungsbedürftig. Und bald setzte eine Kritik ein, die Vergil als angepassten Staatsdichter bezichtigte. Der Princeps Carminum, der Dichterfürst, ein lobhudelnder Schmeichelredner, ein Panegyriker.
Es gibt panegyrische Passagen in der Nähe, genau genommen 3 Stück,
sagt Professor Markus Schauer vom Institut für klassische Philologie der Universität Bamberg.
In den panegyrischen Passagen sehen wir Augustus als den großen Sieger, der eben Huldigungen von fremden Völkern entgegennimmt. Aber das sind nur ganz wenige Verse und die sind eben in eine große Rahmenhandlung, eben in die Aeneis eingebaut, die wiederum bestimmte Dinge wieder relativiert.
3 kurze Stellen mit Augustus Lob, die wohl mit dazu beigetragen haben, dass die Aeneis heute auf der roten Liste der in Vergessenheit geratenen Weltliteratur steht.
Arma virumque cano. Troia qui primus ab oris Italiam fato profugit, lavinaque venit littora.
Der noch immer berühmte Anfang. Vergil stellt uns seinen Helden Aeneas vor. Ein Troja-Flüchtling, umhergetrieben vom Zorn der Juno, der mit seinen Getreuen 25 Kilometer südlich vom noch zu bauenden Rom die italienische Küste erreichen wird.
Musa, mihi causas tempora, quo nomine leso, quidve dolens regina, Deum tot volvere casus insignem pietate virum.
Und Vergil fragt die Muse um Rat. Einerseits, weil Vorbild Homer das schon in seinen Epen getan hat, andererseits konnte himmlischer Beistand bei den annähernd 10.000 zuschreibenden Versen durchaus helfen. Es sollte ja um nichts Geringeres gehen als um den Gründungsmythos der Römer.
Warum Vergil die Aeneis geschrieben hat, wissen wir natürlich nicht im Einzelnen, nicht genau. Vermutlich hat Mäzenas Vergil dazu angeregt. Mäzenas war der Mann, der für Augustus die literarische Propaganda organisiert hat.
Mäzenas, selbst als Dichter wenig erfolgreich, hatte Vergil ein Haus in Rom zur Verfügung gestellt, um ihn in der Stadt zu halten. Und dort dürfte Vergil Octavian, dem späteren Cäsar Augustus, begegnet sein.
Augustus drängte Vergil zu einem staatstragenden Werk, das heißt zu einem Werk, das sein Prinzipat untermauern sollte. Wahrscheinlich hoffte er, er werde der Protagonist des Epos. Doch Vergil machte ihm schnell klar, dass er beileibe nicht an einer Augusteis, sondern an einer Aeneis zu schreiben gedenke.
Trotzdem erkundigte sich Augustus selbst bei einem Spanienfeldzug nach den Fortschritten. Er möchte gerne einen ersten Entwurf sehen oder so bald wie möglich einige fertige Passagen hören. Vergil freilich ließ ihn charmant abblitzen. Ja, gerne würde er ihm von seinem Aeneas etwas schicken, wenn er denn schon etwas hätte, was den kaiserlichen Ohren würdig sei. Und dennoch, nach 10-jähriger Arbeit entstanden 12 Bücher mit annähernd 10.000 Versen. Zwar kam der Dichter nicht mehr zum Feinschliff der Hexameter, aber Augustus hatte sein Epos über den Gründungsmythos Roms.
Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuere coloni, Carthago. Es gab eine alte Stadt, bewohnt von tyrischen Siedlern, Carthago. Gegenüber von Italien und weit entfernt von der Tibermündung gelegen, reich an Schätzen und äußerst bedrohlich durch ihre Kriegslust.
Junos Zorn hat einen Sturm entfacht, der Aeneas mit seinen Schiffen an die afrikanische Küste verschlägt. Dort begegnet ihm Dido, die Herrscherin von Karthago.
»Nun voran, mein Gastfreund«, sagte sie, »und berichte uns von Anfang an, von der List der Danaer, dem Untergang der Deinen und von deinen eigenen Irrfahrten, denn dich trägt ja schon das 7. Jahr durch alle Länder und Meere.«
Und er erzählt ihr dann bei einem Festgelage, was er bisher erlebt hat. Das sind dann 2 ganze Bücher, wo in Form eines Rückblicks die bisherige Geschichte erzählt wird. Und solche Rückblicke finden wir im Epos öfters.
Und Aeneas berichtet vom hölzernen Pferd der Griechen, vom Untergang der Stadt Troja, wie er auf den Schultern seinen Vater Anchises aus der brennenden Stadt getragen hat, vom Verlust seiner Frau Creusa.
Wie Homers Odysseus verschlägt es Aeneas auf Irrfahrt. Er kommt zu den Harpyen, schrecklichen Vogelwesen mit Mädchenköpfen, die das Essen mit abscheulichem Unrat beschmutzen.
Und zum bestialischen Gestank kommt noch ihr grauenvolles Krächzen.
Am Ätna trifft Aeneas schließlich auf den Zyklopen Polyphem. Der freilich ist keine große Bedrohung mehr. Odysseus war schon vorher da und hatte dem Riesen mit einem spitzen Pfahl das Auge ausgestochen.
Er brüllt mit ungeheurem Geschrei, dass das Meer und all seine Wellen erschauerten, Italiens Erde bebte und der Ätna in seinen Schluchten und Klüften dröhnte. Italiae curvisque imugiit, Ätna cavernis.
Während Aeneas so anschaulich von seinen Irrfahrten berichtet, verliebt sich Dido in den Helden. Welch eine Liaison bahnt sich da an, die selbstredend von den verfeindeten Göttinnen Juno und Venus im Götterhimmel eingefädelt worden ist. Venus hofft, ihren Sohn Aeneas durch den Bund zu beschützen, während Juno wünscht, Aeneas würde so das gelobte Land Italien nie erreichen. Und auf dem Erdenrund, Dido, die geflüchtete phönizische Prinzessin, die eben die neue Hauptstadt Karthago erbaut, und Aeneas, der gestrandete Trojaner, auf der Suche nach einer neuen Heimat.
An dieser Stelle, nach nur 3 Büchern und knapp 2000 Versen, hätte das Epos zu einem glücklichen Ende gelangen können. Aeneas und Dido gründen ein gemeinsames Reich. Es wäre nie zu den punischen Kriegen zwischen Karthago und Rom gekommen. Aber Rom hätte ebenso wenig existiert wie Augustus.
Nun muss Göttervater Jupiter eingreifen, um den, wie schon gelästert wird, weibisch gewordenen Aeneas an seine Mission zu erinnern. Er schickt den Götterboten Merkur mit der klaren Botschaft, er segle, das ist die Hauptsache, das soll meine Botschaft sein. Marco Schauer von der Universität Bamberg.
Und das ist bei Aeneas ganz stark, dass er nicht selber Entscheidungen trifft, sondern immer sozusagen ein Empfänger dessen ist, was das Schicksal, was die Götter, was die Traumbilder, was die Orakel wollen. Insofern ist er eigentlich kein aktiv handelnder Held, aber wenn er erkannt hat, was er tun soll, dann tut er es auch. Insofern ist er Pios, dass er eben seine Pflicht erfüllt gegenüber höheren Instanzen.
Aeneas, ein antiker Forrest Gump, der nur abwartet, was Schicksal und Zufall mit ihm treiben? Vergil schmückt seinen Helden mit dem wichtigen römischen Wertebegriff Pius. Pius Aeneas, der fromme Aeneas. Pietas bedeutet einerseits Frömmigkeit den Göttern gegenüber, andererseits aber auch Verantwortung für die Nachkommen. Und so hat Jupiter leichtes Spiel, als er Aeneas ermahnen lässt, die Seinen nach Italien zu führen.
Denke an deinen vielversprechenden Erben Iulus, dem die Herrschaft über Italien und römische Erde gebührt.
Aeneas hisst heimlich die Segel und macht sich auf den Weg nach Italien. Als die liebeskranke Dido das bemerkt, tötet sie sich selbst, ausgerechnet mit dem Schwert, das Aeneas ihr als Gastgeschenk gebracht hat. In ihrer Agonie beschwört sie die ewige Feindschaft zwischen Rom und Karthago.
Zeitgenossen Vergils konnten die Dido-Aeneas-Verbindung durchaus als Anspielung auf den Augustus-Widersacher Marc Anton verstehen. Der blieb seiner orientalischen Geliebten Kleopatra treu, vernachlässigte aber seine Pflichten gegenüber dem Vaterland. Für beide blieb nach der Niederlage bei Actium nur der Selbstmord.
Und Aeneas?
Seine Pietas führt dazu, dass er selber persönliche Opfer bringen muss und unglücklich wird.
Unselige Dido! So war die Kunde doch richtig, die zu mir gekommen ist. Du habest dich umgebracht und mit dem Schwert dein Leben beendet.
Aeneas ist in Italien gelandet, bei Cumae. Mit der Seherin Sibylle steigt er in die Unterwelt hinab. Zunächst begegnet er den Seelen von Säuglingen, Selbstmördern und den Lugentes Campi, den Trauergefilden. Seelen, die aus unglücklicher Liebe den Tod gefunden haben. Er sieht Dido.
Ich bin also schuld an deinem Tod? Ich konnte nicht glauben, dass ich dir durch die Trennung so großes Leid antun würde.
Dido starrt zu Boden und wendet sich ab. Aeneas geht tiefer in die Unterwelt, zum Hain der Seligen, in die elysischen Gefilde. Dort trifft er auf seinen Vater Anchises.
Die Vergilsche Unterwelt zeigt sich als ein seltsam zeitloser Ort. Denn hier verweilen nicht nur die Seelen der Verstorbenen, wie die der trojanischen Könige, Künstler und Gelehrten. Hier haben auch die Seelen derer Platz, die in der römischen Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen werden.
Aeneas erfährt in der Unterwelt, wie die Geschichte nach ihm verlaufen wird.
Wohlan denn. Welcher Ruhm den Nachkommen der Troer zuteil werden wird, das will ich dir nun offenbaren und dich über dein eigenes Schicksal aufklären.
Anchises moderiert in den elysischen Gefilden nun die sogenannte Heldenschau. Die künftigen Herrscher von Alba Longa, der Vorläuferstadt von Rom, ziehen an Aeneas vorbei. Ihnen folgen die späteren römischen Helden. Anchises schildert ihre Taten.
Hierher nun wende die Blicke, hier, dieses Volk sieh an, und deine Römer. Hier sind Cäsar und all die Nachkommen des Iulus, die dereinst auffahren werden zum hohen Himmelsgewölbe.
Und natürlich erscheint auch Cäsar Augustus. Er soll das verheißene Friedensreich einführen, mit ihm soll das goldene Zeitalter beginnen. Vergil gaukelte seinen Zeitgenossen vor, weil die Unterweltsschau bei den alten römischen Recken gestimmt hat, müssen auch all die Prophezeiungen über Augustus eintreffen.
Vergil vertritt ein teleologisches Geschichtskonzept, das heißt, dass die Geschichte sinnvoll abläuft, auf ein bestimmtes Ziel hin. In der Aeneis ist das Ziel eben die Herrschaft des Augustus und das Imperium Romanum letztendlich, die Herrschaft der Römer über den ganzen Erdkreis.
Tu regere imperio populos romane memento. Du aber, Römer, bedenke den Völkern mit deiner Macht zu gebieten. Das sei deine Berufung. Gesittung und Frieden zu schaffen, Unterworfene zu schonen und die Anmaßenden niederzuringen.
Also was das Interessante an diesem Satz ist, dass Vergil diese berühmte Verse nicht Aeneas in den Mund legt. Nein, er lässt es dem Vater sagen. Und Vergil hat eben hier das in unsterblichen Versen auf den Punkt gebracht.
Antike Macht- und Ordnungspolitik. Vor 2000 Jahren in Verse gekleidet und doch noch immer brandaktuell. Befremdlich für heutige Leser dagegen liest sich die Ahnentafel des Augustus. Denn Augustus lässt seinen Stammbaum zurückverfolgen bis zu Aeneas, dem Flüchtling aus Troja oder, wie die Stadt auch genannt wird, Ilion. Aeneas ist der Spross einer in mythologischer Zeit üblichen Verbindung, gezeugt von einem menschlichen Vater, Anchises, geboren von einer göttlichen Mutter, Venus.
Also Aeneas hat einen Sohn, der heißt Iulus. In dem Namen steckt der Name Ilion drin. Ilos ist gleich Iulus. Und diese Julier leben dann etwas versteckt fort, kommen dann in manchen Überlieferungen dann als die Mutter von Romulus wieder hervor, die Ilia. Das war die Mutter von Romulus. Und Julius Caesar leitet sich aus diesem Geschlecht eben ab.
Julius Caesar adoptiert Octavian, was der Genealogie in römischer Zeit keinen Abbruch tut. Und so trägt Octavian neben dem Ehrennamen Augustus noch den Titel Divi Filius, Augustus, Sohn eines Gottes. Denn Julius Caesar war bereits zu Lebzeiten zu einem offiziellen Gott erhoben worden.
Und da ist auch eine Parallele zu Aeneas da, der oft angesprochen wird als Nate Dea, als ein Sohn einer Göttin.
So kommt Augustus zu einer doppelten Gottesverwandtschaft. Sein Adoptivvater, ein Gottgewordener, sein Adoptiv-Urahn, Sohn einer Göttin.
Doch zurück in die Unterwelt. Aeneas hat die Höhepunkte der römischen Geschichte gesehen, nun wird er nach oben geleitet. Zwei Ausgänge stehen ihm zur Verfügung.
Eine Pforte aus Elfenbein, aus der die falschen Träume aus der Unterwelt kommen, und eine aus Horn, der die wahren Träume entschweben.
Aeneas geht durch die Pforte aus Elfenbein. Offenbar hat er das falsche Tor genommen. Er kann sich danach an die Geschehnisse in der Unterwelt nicht mehr erinnern.
Schau her. Durch meines Mannes Kunst sind die versprochenen Geschenke vollendet. Nun solltest du, mein Sohn, ohne zu zögern, die übermütigen Laurenta und den hitzköpfigen Turnus zum Kampf herausfordern.
Die Göttin Venus erscheint mit Blitz und Donner in einer Wolke am Himmel. Ein Krieg mit dem einheimischen Rutulerkönig Turnus droht, angezettelt von Juno. Venus übergibt Aeneas eine Rüstung, geschmiedet von ihrem Ehemann Vulcanus. Neben Helm, Schwert und Speer nimmt Aeneas einen Schild entgegen.
En arabile textum, ein unbeschreibliches Wunderwerk. Auf dem Schild hatte der Herr des Feuers Italiens Geschicke und die Triumphe der Römer abgebildet.
Vergil beschreibt den Schild so meisterlich und detailliert, als hätte er ihn in Händen gehalten. Vulcanus hat unter anderem den Raub der Sabinerinnen dargestellt oder die Wölfin, wie sie Romulus und Remus säugt. In der Mitte des Schildes hat der Gott der Schmiedekunst die Schlacht von Actium verewigt. Die Schlacht, in der Augustus seinen Rivalen Mark Anton 31 vor Christus vernichtend geschlagen hatte, 2 Jahre bevor Vergil mit der Aeneis begonnen hat.
Vielleicht will er eben damit auch zum Ausdruck bringen, dass Augustus eben auch nur einen Abschnitt der römischen Geschichte begleitet und dass nach ihm ein anderer kommen wird und dass er die Dinge gar nicht im Griff hat.
Augustus an den Fäden der Götter, als Spielball des Fatums, des Schicksals? So bestimmte das Fatum schon, dass Aeneas von Troja aufbricht und Richtung Italien segeln muss. Und Jupiter musste dem Fatum etwas nachhelfen, als dem Helden Aeneas drohte, bei Dido glücklich zu werden. Er ließ ihn von Merkur an die vom Schicksal verheißene Stadt erinnern, an seine Mission, seinen Geboten, den ganzen Weltkreis zu unterwerfen.
Nur außer Jupiter weiß keiner, was das Fatum will. Weder die Götter, noch die Menschen, weder die Sieger, noch die Besiegten. Professor Markus Schauer.
Man ist Sieger, weil das Schicksal es so gewollt hat. Aber genauso ist man auch Verlierer, sei es eben Antonius oder sei es Dido oder Turnus, nur deswegen Verlierer, nicht weil sie eben schlechter sind als Aeneas, sondern weil das Schicksal anders wollte. Und ein solcher Gedanke kann dazu beitragen, dass Sieger und Verlierer sich miteinander versöhnen.
Die Sehnsucht nach Versöhnung und Frieden war groß in der augusteischen Zeit. Ein Jahrhundert lang wütete der Bürgerkrieg im Römischen Reich. Die Risse gingen durch ganze Familien. Vergil rückt die Schlacht von Actium ins Zentrum des Schildes, in der Hoffnung, dass nun mit der Pax Augusta das goldene Zeitalter, die Saturnia Regna, beginne.
Und Aeneas?
Er kennt zwar die Ereignisse nicht, doch freut er sich über die Bilder. Und er nimmt den Ruhm und das Schicksal der Enkel auf seine Schulter. Hört nun aufmerksam zu und nehmt euch meine Worte zu Herzen. Da es nicht möglich war, Italer und Troer durch ein Bündnis zu einen, werde ich keinen Unterschied machen. Sein eigenes Handeln wird einem jeden Leid oder Glück bringen. Alle haben denselben König. Jupiter. Das Schicksal wird seinen Weg finden.
Jupiter spricht und lässt das Fatum walten. Während Aeneas den Schild entgegennimmt, greift Turnus das Lager der Trojaner an. Der Krieg entbrennt. Turnus tötet den Aeneas-Freund Pallas und rüstet sich zum Showdown gegen Aeneas. Juno, die weiß, dass Aeneas gewinnen wird, bittet Jupiter um einen Gefallen.
Lass die eingesessenen Latiner nicht ihren alten Namen ändern, nicht Troer werden und Teukra heißen, oder gar die Sprache wechseln und ihre Tracht vertauschen. Latium soll bestehen bleiben. Und durch die italische Manneskraft sei der römische Stamm stark.
Jupiter lächelt und gewährt ihr die Bitte. Und Vergils Zuhörer versteht, warum er das Epos nicht in griechischen Hexametern, sondern in der vertrauten lateinischen Sprache hört. Und Augustus?
Vergil wollte wesentlich mehr, und das erklärt auch, warum er eben auch Passagen in der Aeneis hat, die nicht unbedingt nur Augustus im Blick haben und ihn nur panegyrisch zeichnen, sondern er hat eben auch mehr im Blick, nämlich eigentlich im Grunde alle Römer oder alle menschlichen Schicksale. Und insofern erklärt es auch, dass die Aeneis ein Klassiker geworden ist, weil sie eben nicht nur für eine spezifische Zeit gültig war, sondern was allgemein Gültiges verkünden wollte oder erzählen wollte und sich an Wahrheiten orientiert hat, mit denen viele oder fast alle späteren Epochen auch was anfangen konnten, sei es in Kritik, sei es in Anlehnung. Man hat sich eben mit der Aeneis auseinandergesetzt.
Und Turnus?
Aeneas stößt ihm das Schwert tief in die Brust, Wut entbrannt. Jenem aber erschlaffen und erkalten die Glieder. Unwillig und mit einem Stöhnen entweicht seine Seele zu den Schatten. Hoc dicens ferrum adverso so pectore condit fervidus. Ast illi solvuntur frigore, membra vitaque cum gemitu, fugit indignata sub umbras.